Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Kann uns die Droge LSD bei Depressionen oder traumatischen Störungen helfen? Diese Frage beschäftigt die Forschung seit vielen Jahren. Jetzt hat ein Forscherteam um Christopher Bölke aus Basel eine umfassende Meta-Analyse zum Einsatz dieser Medikamente in der Palliativmedizin vorgestellt. Sie ist als Review bei Cochrane erschienen, einem globalen Netzwerk aus Wissenschaftlern. Christopher Bölke ist jetzt unser Gast bei Unibal, dem Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Klo Bühler. Herr Bölke, der Erfinder von LSD, Albert Hofmann, hat seine Substanz als Sorgenkind bezeichnet und Sie sehen es als Wundermittel.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, über dieses spannende Thema zu berichten. Ja, Herr Hofmann hat, glaube ich, ein Buch geschrieben mit dem Titel
genau.
LSD, mein Sorgenkind. Ich würde es nicht als Wundermittel bezeichnen. Ich glaube, gleich zum Anfang dieses Interviews ist es wichtig auszudrücken, dass wir LSD-assistierte Therapie oder Psychedelika-assistierte Therapie im weiteren Sinne, also da gehören ja auch andere Substanzen dazu, MDMA oder Psilocybin, der Wirkstoff von Zauberpilz, dass wir diese Therapien immer in einem therapeutischen Kontext durchführen. Das heißt, und darauf gehen wir hoffentlich noch ein, ja, mit Therapien vorher und nachher und eben nicht als Droge alleine, ja, oder als Substanz alleine. Insofern kein Wundermittel, aber ein Mittel zusammen mit Therapie, mit Potenzial.
Was kann LSD so bewirken, dass es für Sie therapeutisch nutzbar ist?
Also überhaupt Psychedelika-assistierte Therapie oder auch LSD-assistierte Therapie ermöglicht es bei bestimmten Krankheitsbildern, ja, nicht Heilung, aber zumindest eine Linderung der Symptome zu bewirken. Also zum Beispiel bei Depressionen ist es möglich, dass, wenn diese Substanzen eingesetzt werden, der Mensch sich relativ schnell hinterher besser fühlt und weniger depressiv. Das wirkt nicht bei allen Patientinnen und Patienten, aber bei einer bestimmten Population gibt es gute Resultate.
Welchen Menschen kann LSD helfen?
Wir haben gute Daten bei Menschen, und ich bin Palliativmediziner, mit lebensbedrohlichen Erkrankungen. Dazu haben wir auch dieses Cochrane Review gemacht. Wir sehen, dass in den Studien, die dazu gemacht wurden, Menschen mit Depressionen und einer lebensbedrohlichen Erkrankung, aber auch Menschen mit Ängsten von so einer Therapie profitieren können. Im weiteren Sinne, also auch über mein Fachgebiet hinaus, ist es aber auch in vieler Munde in der Psychiatrie, also auch Menschen ohne lebensbedrohliche Erkrankung und Depressionen können profitieren von der Therapie. Und vor allen Dingen beforscht wurde es in den letzten Jahren bei der posttraumatischen Belastungsstörung.
Also wenn jemand ein sehr schweres Erlebnis gehabt hat, in der Verarbeitung dann.
Korrekt, genau.
Ja, in der NZZ war zu lesen, es könnte auch besonders bei tödlichen Diagnosen helfen. Wieso? Und was ist da die besondere psychische Lage, in der sich Menschen befinden?
So ein bisschen habe ich das ja gerade schon angesprochen oder angedeutet. Ja. Es ist so, dass die Diagnose einer lebensbedrohlichen Erkrankung für viele Menschen alleine schon ein traumatisches Erlebnis ist. Die Folge davon ist, dass Menschen depressiv werden können, dass Ängste kommen, wie geht mein Leben wohl weiter? Und manchmal sind diese Symptome oder auch diese existenziellen Sorgen so stark, dass das Leben ja sehr dadurch beeinträchtigt ist und die Lebensqualität leidet. Mhm. Und es ist so, dass wir im Palliativsetting, also mit eben dieser Diagnose durch die Therapie, dann einfach versuchen, hilfreich zu sein, immer dann, wenn andere Therapien eben nicht gewirkt haben. Ich glaube, darauf gehen wir später hoffentlich noch ein, dass in der Schweiz diese Therapie zwar möglich ist, aber eben nur mit Sondergenehmigung, wenn andere Therapien eben nicht gewirkt haben.
Auf diesen Punkt kommen wir noch. Jetzt LSD, also prominent unter der Bevölkerung ist es als Droge. Also die Leute nehmen das aus irgendwelchen Gründen, aber auch aus Vergnügen ein, weil es irgendwie gewisse Zustände auslöst. Aber wodurch hilft eben das LSD? Ist es genau eben diese psychedelische Wirkung oder was anderes?
Genau, damit haben Sie jetzt den Finger auf den Punkt oder eines Wissenschaftsstreits oder Streit ist vielleicht zu viel gesagt, einer offenen Frage gelegt. Und zwar gibt es Wissenschaftler, die der Meinung sind und dieses Wissen leitet sich ab eigentlich aus Tierexperimenten, dass LSD und auch andere Substanzen dieser Art, zum Beispiel die Neurogenese, also die Neuverschaltung von Nerven, positiv beeinflussen kann. Und letztendlich, Sie hatten ja gerade gefragt nach der psychedelischen Erfahrung, also was daran genau wirkt. Also wir haben diesen pharmakologischen Effekt, der vielleicht auch unabhängig von der psychedelischen Erfahrung ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es gerade die psychedelische Erfahrung, die dann eben zu einer Neuverschaltung von Neuronen führen kann.
Ah, okay. Und das ist nicht klar.
Das ist nicht klar. Also das ist so ein bisschen so ein Henne- oder Ei-Problem. Ne? Ja. Also manche meinen, das ist das Pharmakon an sich, also die Substanz. Und andere würden sagen, es ist von der Erfahrung heraus, die dann eben zu einer Veränderung führt,
neuronal. Jetzt eben genau, also diese Erfahrung, also da gibt es ja Leute, die sagen, also mit diesem LSD habe ich Einsicht in die Weltzusammenhänge bekommen.
Ja, genau.
Also ich habe mein Leben vollkommen neu betreten nachher. Also glauben Sie so etwas und inwiefern könnte eben dieser Effekt bei Depressionen helfen?
Also vielleicht spielen Sie auch ein bisschen an auf mystische Erfahrungen, die manche Menschen machen. Das ist auch ganz gut erforscht, dass Patientinnen und Patienten, die so eine mystische Erfahrung haben, also vielleicht eine Erfahrung, es etwas anderes gibt noch als sie selbst, dass ich möchte jetzt nicht von einer Gotteserfahrung sprechen, weil Spiritualität natürlich etwas sehr Individuelles ist. Also vielleicht eine transzendente Erfahrung machen, dass diese Menschen dann auch einen größeren Benefit von der Therapie haben. Mhm. Also um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass eine solche Erfahrung hilfreich sein kann, um, sage ich mal, Gedanken, Sorgen, die sich oft in der Depression kreisen, um einen Zustand, der nicht veränderbar ist, um da drüber hinauszugehen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das hilfreich ist.
Sie haben vorher erwähnt, also es gibt da die normalen medikamentösen Substanzen, mit denen Sie arbeiten und auf der anderen Seite eben jetzt dazu eben das LSD. Was ist der wesentliche Vorteil von LSD gegenüber anderen Antidepressiva?
Nochmal einfach betonen an dieser Stelle, es ist nicht das LSD alleine, sondern eben die Psychotherapie plus LSD, die vielleicht einfach deshalb für manche Menschen von Vorteil ist, weil wenn eine Wirkung eintritt und nicht bei allen tritt eine Wirkung ein, dann ist das relativ schnell der Fall. Also das heißt, wir haben Gesprächstherapie, wir machen diese substanzassistierte Sitzung und hinterher geht es den Menschen, die ansprechen, dann oft schon sehr schnell besser. Und das ist im Gegensatz zu klassischen Psychopharmaka, die oft erst nach 3-4 Wochen wirken, also mit einer Latenz dann zu einer Verbesserung des Gesamtzustandes, der Stimmung führen. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptunterschiede. Und vielleicht noch auch ein großer Unterschied darin, dass man die klassischen Psychopharmaka natürlich täglich einnimmt, über Wochen, Monate. Und wenn man eine LSD-assistierte Therapie macht, dann das eben 1, 2 oder auch 3 Sitzungen sind mit der Substanz, begleitet von Psychotherapie und dann aber eben keine weitere Einnahme von Medikamenten notwendig ist. Also ich glaube, das ist auch grundlegend anders.
Also es gibt auch Berichte von Horrortrips. Also Leute, die furchtbare Angst bekommen, also fürchterliche Visionen haben. Also wie soll das helfen, fragt man sich da. Und können Sie solche Erlebnisse ausschließen mit einer solchen Therapie?
Ja, also Horrortrips, sagen wir mal so, wie die beschrieben werden, kennen wir aus dem, ich nenne das mal auch wirklich missbräuchlichen, aus dem, wenn man es auf einer Party nimmt, eben nicht in einem klinischen begleiteten Setting, sondern mit schwierigen Erlebnissen auch alleine bleibt. Ja, schwierige Erlebnisse gibt es in psychedelischen Erfahrungen, und wir nutzen die aber therapeutisch, um eben gerade an den Themen der Menschen zu arbeiten. Und wenn etwas sehr Schwieriges oder Herausforderndes erlebt wird, dann ist es so, dass wenn aber Therapeuten dabei sind, die sich damit auskennen, dass das dann wie gehalten ist oder in einem Raum erlebt wird, der, ja, der eine Einordnung ermöglicht und dadurch auch Dinge verstanden werden können. Und das ist auf einer Party natürlich nicht der Fall. Ja, also ich glaube, dass, also insofern, Ihre Frage war ja, gibt es das? Können wir das ausschließen? Nein. Ja. Es gibt herausfordernde Erfahrungen. Horrortrips würde ich sie aber nicht nennen, weil es eben in einem sicheren Rahmen geschieht, wo die Angst, die vielleicht auftritt, dann aufgefangen wird.
Da muss ich jetzt nachfragen. Ja. Also es ist ja bekannt, dass LSD auch wirklich lange wirken kann. Und das heißt dann also, eine therapeutische Person bleibt dann auch vielleicht mehrere Stunden betreuend bei dieser Person.
Ja, von Anfang bis Ende. Ah, okay. Und hinterher in telefonischer Rufbereitschaft.
Okay.
Also ich glaube, dieses Commitment müssen die Therapeuten machen, ja, mit dieser ja sehr speziellen Therapie, damit eben die Menschen gerade keinen Horrortrip erleben, sondern sich immer an jemanden wenden können.
Können alle Menschen von der Wirkung von LSD profitieren, oder gibt es Befunde, die den Einsatz von LSD ausschließen?
Ja, es gibt ganz klare Kontraindikationen. Das sind Psychosen in der Vorgeschichte oder auch Psychosen bei nahen Verwandten. Das ist deshalb so, weil wir wissen, dass LSD wahrscheinlich Psychosen auch auslösen kann. Und wenn ein höheres Risiko da ist, sowieso schon, dann macht es keinen Sinn, diese Substanz zu geben, weil wenn jemand am Ende dann psychiatrisch behandelt werden muss wegen der Therapie, dann hat man ihm nicht geholfen, sondern geschadet.
Klar.
Eine andere Kontra- oder relative Kontraindikation ist, wenn Menschen einen nicht gut eingestellten Bluthochdruck haben. Mhm. Wenn er gut eingestellt ist, ist das kein Problem. Aber diese Substanzen, nicht nur LSD, sondern auch die anderen, erhöhen den Blutdruck und die Herzfrequenz etwas. Das heißt, das muss gut eingestellt sein.
Mhm. Aber ich habe auch gelesen, dass also, wenn jemand wirklich sehr, sehr, sehr krank ist, also bettlägerig, keine Kräfte mehr hat, dass das dann auch nicht geht. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich gehört, dass Leute auch mit LSD dann gestorben sind. Also die wollten das vor der Einnahme konsumieren, aufnehmen. Also würden Sie dazu Hand bieten oder finden Sie, das geht nicht?
Ja, also ich glaube, Sie spielen da auf dieses berühmte Beispiel von Aldous Huxley
genau.
Der von seiner Frau eingefordert hat, kurz bevor er verstarb, dann LSD zu bekommen.
Ja.
Das ist etwas, was ich therapeutisch so nicht begleiten würde.
Ja.
Einfach, weil ich dann nicht sicher sein kann, dass die Erfahrungen, die gemacht wurden, dann auch wirklich integriert werden können. In einem therapeutischen Prozess wirklich nützlich sind, das wäre mir zu riskant. Und ich bin mir auch nicht bewusst, dass das andere Therapeuten machen aktuell. Mhm. In irgendeiner Studie wurde das nicht untersucht.
Ja.
Das heißt, Voraussetzung ist ganz klar, dass der Mensch gesund genug ist, dann auch noch tatsächlich hinterher so eine Integrationstherapie zu machen. Mhm. Sonst aus meiner Sicht eher keine gute Idee.
So ein Trip ist offenbar für das Gesamtsystem belastend.
Ja.
Muss ich das so wahrnehmen?
Ja. Ja, und zwar, ich hatte ja gesagt, auf körperlicher Ebene eine gewisse Belastung, wenn auch jetzt nicht, nicht besonders groß, also kardiovaskulär, das hatte ich angesprochen, aber auch psychisch belastend. Also das ist eine, würde ich sagen, aus psychotherapeutischer Sicht aufdeckende Therapie. Mhm. Das heißt, die kann auch destabilisierend wirken und erst sozusagen eine erste Verunsicherung kann dann im therapeutischen Prozess zu einer Verbesserung führen. Und dazu muss der Mensch einfach in der Lage sein, das zu verarbeiten.
Aufdeckend heißt, es werden Dinge also quasi aus der Tiefe herausgeholt. So muss ich das wahrnehmen, diesen Begriff.
Ja, okay. Also Dinge, die man vielleicht auch verdrängt hat, ja, die aber in der Psyche weiterhin eine Rolle spielen und ja, dann ja mit einer psychedelischen Substanz vielleicht wiedererfahren oder erkannt werden. Und das kann natürlich erstmal verunsichern.
Die LSD-Forschung ist ja nicht, es ist ja immer wieder mal umstritten gewesen. Also die amerikanische Gesundheitsbehörde hat für einen LSD-Einsatz dieses Jahr im August den medizinischen Einsatz, jetzt muss ich ablesen, von MDA-assistierter Therapie gegen posttraumatische Belastungsstörungen abgelehnt. Grund, man könne die Wirkung nicht genau testen. Was war das Problem?
Genau, also da ging es darum, dass eine Pharmafirma in den USA, Lykos, die Medikalisierung von MDMA beantragt hat bei der FDA, bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Das ist dieses Gesuch war gestützt von zwei großen Studien und also guten Ergebnissen. Und die FDA hat entschieden, dass diese Studienergebnisse aber nicht ausreichen, um eben jetzt MDMA zuzulassen für die posttraumatische Belastungsstörung. Auch hier ging es darum, dass MDMA im Zusammenhang mit Psychotherapie eigentlich zugelassen werden sollte. Das war ein Problem, dass man darüber diskutiert hat, was ist denn jetzt der Effekt der Psychotherapie und was ist MDMA spezifisch. Und dann hat man auch noch Probleme bei den Studien festgestellt, die auch bei LSD-Studien tatsächlich problematisch sind, nämlich, dass man zum Beispiel diese Studien schlecht verblenden kann.
Was heißt das?
Das heißt, dass die Menschen, die in so randomisierten Studien, wo man ja einteilt in zwei Gruppen, eine Gruppe, die bekommt das LSD oder das MDMA, die andere Gruppe bekommt ein Placebo, also ein Scheinmedikament, in beiden Gruppen mit Psychotherapie, dass die Menschen meistens wissen, in welcher Gruppe sie sind, weil sich eine psychedelische Erfahrung nicht verblinden lässt.
Und das also, ist so, ja. Sie meinen, also wenn ich das Placebo nehme, dann merke ich, okay, ich habe kein LSD, aber wenn ich das Medikament LSD habe, dann merke ich es definitiv, weil sich die Wirkung einstellt.
So meinen genau Sie. So meine ich das, und das ist aus wissenschaftlicher Sicht oder methodischer Sicht ein Problem, weil dann natürlich, wenn ich weiß, dass ich die Therapie bekomme und vielleicht sehr hohe positive Erwartungen habe, der Placebo-Effekt, also der mein Erwartungseffekt mit hineinspielen kann in die Verbesserung zum Beispiel der Depression oder der Ängste. Und das ist ein Problem auf methodischer Seite.
Aha, das macht es irgendwie unklar.
Das macht sozusagen oder reduziert die Sicherheit, die wir haben, oder dass diese Wirkung tatsächlich spezifisch ist. Also es gibt gute Hinweise darauf, dass es so ist, dass es eine spezifische Wirkung ist, aber es lässt uns weniger sicher sein.
Wie gehen Sie mit diesem Problem um?
Ja, es gibt verschiedene Diskussionen darum. Also eine Möglichkeit zum Beispiel ist, dass man in der Kontrollgruppe ein aktives Placebo gibt, was auch eine psychotrope Wirkung hat. Also auch diese Menschen erleben dann auch etwas. Das macht in manchen Studien wird dann einfach eine geringe Menge vom LSD verabreicht. Ja. Aber das wiederum hat natürlich auch Nachteile, weil das dann dazu führen kann, dass auch in der Placebo-Gruppe ein therapeutischer Effekt dann da ist. Und okay, das könnte den realen Effekt dann reduzieren. Ja. Also, aber das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel Erwartungseffekte misst. Also, dass man schaut, wie viel Erwartung hat der Patient denn? Und dann, das ist jetzt ein sehr statistischer Begriff, korreliert die Erwartung mit der Wirkung des Medikaments, und da habe ich einen indirekten Hinweis darauf, ob der Placebo-Effekt eine große Rolle gespielt hat oder nicht.
Okay.
Sehr technisch jetzt.
Ja, aber das ist ja hochinteressant. Also ja, wie gehen Sie als Wissenschaftler mit solchen Fragen um?
Ja.
Auch in der Schweiz braucht es für psychedelische Therapien eine Sondergenehmigung, und die gibt es nur, wenn andere Therapien nicht wirken. Was bedeutet denn das für die Forschung?
Ja, für die Forschung ist das erstmal kein Problem, weil wenn ich ein Forschungsprojekt beantrage, dann muss die lokale Ethikkommissionen zustimmen, dass dieses Projekt auch sinnvoll ist, also dass, sage ich mal, Nutzen und Schadenpotenzial eben nicht Richtung Schaden tendiert. Ja? Insofern, wenn das durch die Ethikkommission dann gutiert wird, dann kann so ein Projekt auch umgesetzt werden. Mhm. Also für die Forschung ist das eher unproblematisch. Für den klinischen Gebrauch, der ja in der Schweiz meines Wissens einzigem Land in Europa möglich ist, hat das Konsequenzen, weil für jeden Patienten einzeln, wenn andere Therapien nicht funktioniert haben, beim BAG, beim Bundesministerium für Gesundheit, eine Sondergenehmigung eingeholt werden muss, dass diese Therapie durchgeführt werden darf.
Ja, also ein erhöhter Aufwand.
Absolut. Ja, klar. Also nicht die Regel, sondern wirklich eine Sondersituation, das muss man sagen.
Ja. Ja. Jetzt, also diese Substanz ist ja seit Jahrzehnten bekannt. Es hat auch immer wieder mal Forschung darum gegeben. Und so wundere ich mich denn als Laie, wenn es doch beschriebenermaßen eine gute Wirkung haben kann, warum es nicht längst im Einsatz ist.
Ja, und das hat einfach damit zu tun, das wird den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt sein, in den 60er und 70er Jahren natürlich LSD, insbesondere in den USA, missbraucht wurde, im Sinne von Partydroge, und dass das zu einem Verbot geführt hat. Ja. LSD ist illegal zu konsumieren in ganz, ganz vielen Ländern, auch in der Schweiz. Und letztendlich wurde deshalb auch die Forschung eingestellt daran für ein paar Jahrzehnte. Es gab einige wenige Gruppen, die weitergeforscht haben. Und jetzt erst seit den 2000er Jahren wird wieder vermehrt begonnen, an diesen Substanzen zu forschen. Das ist der Grund, dass wir noch nicht die wissenschaftliche Basis haben, dass wir wirklich sagen können zu den Behörden, ja, hier, hört mal zu, hier haben wir eine gute Therapieform, das sollte legalisiert oder medikalisiert werden.
Ja. Hat denn die Pharmaindustrie ein Interesse an der LSD-Forschung? Und wenn ja, welches?
Ja, also hat sie. Genau. Und ich meine, die Pharmaindustrie als solche oder viele Pharmaunternehmen haben natürlich kommerzielle Hintergründe, sind ja auch manchmal Aktienunternehmen. Und letztendlich ist es so, dass natürlich die psychedelika-assistierte Therapie ein großes Potenzial hat und deshalb natürlich auch, sag ich mal, Pharmafirmen Interesse haben, zu partizipieren, falls es irgendwann eben zu einer Medikalisierung kommt, dann lässt sich damit natürlich auch Geld verdienen. Mhm. Und man muss aber auch ganz klar sagen, dass der Zulassungsprozess, so wie der geregelt ist in den meisten Ländern, auch bedarf, dass Pharmafirmen sich engagieren und dieses Risiko tragen, also Studien durchführen, Gelder investieren, viele, viele Millionen und dann, wie das jetzt in den USA passiert ist, auch eine Regulationsbehörde sagen kann, nee, machen wir nicht. Ja. Das hat ja ein Riesenrisiko auch. Klar. Das heißt, Pharmafirmen müssen das Risiko tragen und partizipieren natürlich dann auch daran, wenn so eine Therapie zugelassen wird.
Lässt sich LSD als Medikament patentieren?
Ja, LSD als solches nicht. Also die Grundsubstanz, die Herr Hoffmann hier entdeckt hat in Basel. Aber was viele Pharmafirmen machen, ist, dass sie die Substanzen etwas verändern. Das gilt für LSD, aber auch für Psilocybin. Und dadurch entsteht ein neues Molekül, womit sozusagen, also kann man sagen, ist vielleicht so ein kleiner Trick, dass dann eben dadurch eben eine Patentierung möglich ist und eine Pharmafirma dann auch eben ein paar Jahre das Recht hat, diese Substanz alleine zu vertreiben.
Okay. Glauben Sie denn, dass wir irgendwann LSD auf Rezept in der Apotheke um die Ecke beziehen können?
Ja, also das ist Jahre hin, wenn das der Fall sein sollte. Ich glaube ja, dass das aber dann, ob das dann an den Patienten oder die Patientin ausgegeben wird oder über den Arzt läuft, wenn die Therapie irgendwann zugelassen ist, das kann ich nicht sagen, weil das natürlich auch hohes Missbrauchspotenzial hat. Ja? Ja. Im Sinne von, dass es, also nicht, dass es süchtig macht, das möchte ich nochmal klar sagen. Also die Psychedelika haben nur sehr geringes Suchtpotenzial, aber dass die Substanzen dann einfach anders genutzt werden, wie Sie das gesagt haben, zum Beispiel zum Vergnügen. Ja.
Ja, ja.
Und kurzum, es wird irgendwie eine Medikalisierung geben, davon bin ich überzeugt, und auch Apotheken werden diese Substanzen dann vertreiben. Ja.
Ja, aber dann besteht eben die Gefahr, also dass ich eigentlich die Therapie so auffasse, ich gehe dahin, hole mir das und lege abends Pink Floyd auf und genieße die Wirkung.
Ja, und das glaube ich eben nicht, dass es so sein wird. Ich bin tief davon überzeugt, dass es einfach die psychologische Begleitung braucht, ja, damit diese Therapie auch wirksam ist. Insofern weiß ich nicht, ob Pink Floyd reicht.
Wie funktioniert eine solche Therapie Stand jetzt?
Genau. So eine Therapie ist eingebettet, das hatte ich ja jetzt schon mehrmals gesagt, in einen therapeutischen Prozess. Letztendlich machen wir in den Studien, aber auch wenn wir das im klinischen Setting machen, diese Therapie Vorbereitungssitzungen. Manche Psychiater und Psychotherapeuten beantragen diese Therapie auch im Rahmen einer langjährigen Psychotherapie. Aber ich spreche jetzt mal vom wissenschaftlichen Setting, 2-3 Vorbereitungssitzungen. Mhm. Und dann gibt es die substanzassistierte Sitzung an einem Tag mit einem oder zwei Therapeuten, die ganze Zeit da sind. Mhm. Ja. Und dann wird die Erfahrung in sogenannten Integrationssitzungen integriert in das Alltagsbewusstsein. Also es wird darüber gesprochen, was das alles zu bedeuten hat. Mhm. Und das sind dann auch nochmal 2, 3, 4 Sitzungen. Und dann, je nachdem, kann nochmal eine weitere Substanzsitzung gemacht werden und der gleiche Prozess beginnt von vorne. Also das heißt, es ist eben eingebettet in diese Gesprächstherapie.
Mhm. Wenn man mit Leuten darüber spricht, man könnte das machen, löst das manchmal auch Ängste aus.
Ja. Also ich freue mich auch deshalb hier über den Podcast, einfach um zu informieren. Ja, ja. Deswegen mache ich das. Ja. Es löst Ängste aus, die aus meiner Sicht zum Teil zu tun haben, auch mit einer Fehlberichterstattung der letzten 30, 40 Jahre, einfach als Folge der War on Drugs von Nixon in den USA. Ne? Also da wurde zum Teil auch Märchen in die Welt gesetzt. Und auf der anderen Seite haben diese Substanzen Risiken. Ja. Also Menschen mit Psychose-Risiko sollten das nicht nehmen und die Erfahrungen können herausfordernd sein. Also ich glaube, da muss man gut differenzieren. Es sind zum Teil unberechtigte Sorgen da und zum Teil ist eine Vorsicht auch aus meiner Sicht geboten.
Ja, ja. Sie haben in einem BATS-Bericht gesagt, also da können wirklich auch unangenehme Gefühle auftauchen. Also was ist denn das?
Ja, Sie hatten das vorhin so angedeutet. Ja. Es können zum Beispiel verdrängte Erfahrungen, die ja die Psyche mit gutem Grund auch verdrängt, sage ich mal, können wiedererlebt werden zum Beispiel. Mhm. Also das können traurige, schmerzhafte oder auch angstvolle Erfahrungen sein und die Gefühle, die damit dann ausgelöst werden. Und deswegen habe ich in diesem BATS-Artikel auch gesagt, dass diese Therapie eben nicht für jeden ist, sondern man muss wirklich bereit sein, sich ein Stück weit dem auch zu stellen und dann mit Hilfe das dann therapeutisch aufzuarbeiten.
Also der Grund, warum wir dieses Interview führen, das ist ja eben diese Meta-Analyse. Was war denn eigentlich die wirkliche News?
Ja, danke für diese Frage. Wir wussten, dass wenn wir jetzt Studien meta-analysieren, dass die Wirkung von LSD oder auch Psilocybin bei Patienten mit lebensbedrohlicher Erkrankung dann zu sehen ist. Also Meta-Analyse bedeutet, wir haben 6 Studien zusammengefasst und wenn man alle Ergebnisse sozusagen statistisch untersucht, schaut sich, was ist sozusagen der durchschnittliche Effekt, dann sieht man, hier gibt es eine Wirkung. Mhm. Es gab schon Meta-Analysen vorher. Ja. Das, was jetzt neu war, war, dass wir diese Meta-Analyse oder diesen Systematic Review auf Englisch, dass wir das mit der Cochrane-Gesellschaft gemacht haben. Das ist einfach ein Netzwerk, ein sehr renommiertes Netzwerk von Wissenschaftlern, die auch methodisch die höchsten Anforderungen haben an Systematic Reviews und die auch, sage ich mal, sehr konservativ dann die Ergebnisse einordnen. Ja. Und ich glaube, das war neu, dass unser Review der erste bei Cochrane war, der sich um psychedelisch assistierte Therapie gedreht hat.
Okay. Und die wirkliche News an Erkenntnis?
Ja. wir konnten zeigen, dass bei Menschen mit lebensbedrohlicher Erkrankung Ängste und depressive Symptome reduziert werden. Das war bekannt. Das konnten wir sozusagen erhärten, dieses Ergebnis. Das, was neu war, ein Stück weit, ist die Einordnung, wie sicher wir sind, dass diese Ergebnisse tatsächlich auch noch in 5-6 Jahren mit weiteren Studien sich so weiter erhärten. Und da war die Sicherheitsstufe, die wir, da gibt es sehr klare Regeln, wie man die Studien beurteilt, die war niedrig. Also es gibt 4 Stufen, sehr niedrig, niedrig, moderat und hoch. Und wir sind auf ein niedrig gekommen. Und das hat ein Stück weit ein großes Echo gemacht in der Wissenschaftswelt, weil es da auch sehr viele Enthusiasten gibt. Es gibt auch einen gewissen Hype, muss man klar sagen, um die Therapie. Und wir haben da ein Stück weit gesagt, halt, wir brauchen jetzt erstmal noch weitere Forschung, um wirklich sicherer zu werden, dass diese Therapie am Ende hilfreich ist. Wir haben sehr, sehr gute Hinweise. Sonst wären wir ja auch nicht da, dass wir das in der Schweiz schon durchführen dürften im Ausnahmefall. Aber wir müssen weiter forschen. Mhm.
Welche Wirkung hat diese Meta-Analyse in der Welt der Wissenschaft gehabt?
Mhm, genau, das ist das, was ich gerade so angedeutet habe. Es gab von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich nicht so gut auskennen mit der Systematik von Cochrane, ein Stück weit ein enttäuschtes Feedback, wie so nach dem Motto, das ist jetzt, obwohl wir gezeigt haben, dass es wirksam ist, waren die enttäuscht, dass eben die Sicherheitsstufe, also unser Vertrauen in die Evidenzlage, dass die eher niedrig ist. Und es führt so ein Stück weit zu einer Relativierung, glaube ich, dieser Hype-Tendenz, die ja durch auch bestimmte mediale Berichterstattung, es gibt eine Netflix-Serie über Michael Pollans Buch How to Change Your Mind, also das im Grunde wie so ein Gegengewicht zu diesem Hype einfach jetzt von wissenschaftlicher Seite entsteht.
Was ist jetzt die nächste Herausforderung, wenn es um die Nutzbarmachung von LSD als Medikament geht? Mhm.
Ja, es ist so, dass es weitere Studien braucht, ganz klar. Also das, was sozusagen mit MDMA bei posttraumatischer Belastungsstörung jetzt schon gemacht wurde, also 2 große Phase-3-Studien wurden durchgeführt. Das Gleiche muss auch für LSD geschehen, für eben bestimmte Behandlungsfelder, also zum Beispiel zur Therapie der Angststörung oder eben im lebensbedrohlichen Setting. Und erst wenn es da 2 große Studien gibt, die eine Wirkung zeigen und eben ein geringes Risiko, beides wird immer angeschaut, dann kann man auf die Behörden zugehen und sagen, wir haben einen guten Hinweis, dass es Menschen helfen kann, wir beantragen eine Zulassung dieser Therapie. Und da gibt es Pharmafirmen im Bereich der LSD-Forschung, die das in den nächsten Jahren probieren wollen.
Sehr interessant. Ein anderes Kapitel möchte ich an diesem Punkt aufschlagen, und zwar die Palliativmedizin. Also Sie sind Palliativmediziner, in dem Zusammenhang betreiben Sie auch diese Forschung. Das heißt, Sie sind nicht für die Heilung zuständig oder nicht primär, sondern für die Linderung der Leiden. Warum haben Sie sich für diese Richtung entschieden?
Ja, diese Frage kriege ich öfter mal auch von Studierenden. Es hat damit zu tun, also ich bin eigentlich ausgebildeter Nephrologe und Internist.
Was heißt das,
Nephrologe? Also ein Facharzt für Nierenerkrankungen letztendlich, okay. Und innere Medizin. Und ich habe einfach schon während meiner Ausbildungszeit gemerkt, dass ich immer da, wo Menschen waren, die eben eine nicht heilbare Erkrankung hatten, ich ja ein Stück weit das Gefühl hatte, dass ich hier am meisten helfen kann. Dass es da auch oft um existenzielle Fragen geht, sage ich mal. Ich nehme das auch so wahr, dass wenn die letzte Lebensphase beginnt, Menschen vielleicht auch ehrlicher werden ein Stück weit mit sich und auch mit ihrer Umgebung, dass das für mich ein Umfeld war, wo ich einfach den Eindruck hatte, hier kann ich und will ich auch wirken.
Ja. Und welche Mittel haben Sie da zur Verfügung?
Ja, also was die Palliativmedizin kann und macht, ist, dass sie einmal auf körperlicher Ebene einfach Symptomkontrolle ermöglicht, also Schmerzen behandelt, Übelkeit oder Luftnot. Da haben wir verschiedene Medikamente, mit denen wir das machen. Aber, und darauf zielt ja auch so ein bisschen unser Gespräch, wir kümmern uns auch um psychologisches Leid und auch spirituelles Leid, weil wir wissen, dass auch gerade diese beiden Dimensionen des Menschseins, sage ich mal so, die Lebensqualität sehr beeinträchtigen. Ja. Also das Ziel der Palliativmedizin, die Lebensqualität zu verbessern, versuchen wir von allen Seiten irgendwie anzugehen, dass es am Ende den Menschen einfach besser geht.
In alternativen Heilsystemen wie beispielsweise Anthroposophie kommen auch Musiktherapie oder Meditation zum Einsatz. Wie bewerten Sie diese Ansätze?
Ja, tatsächlich, also sehr positiv. Wir haben bei uns im Palliativzentrum Hildegard eine Musiktherapeutin, die regelmäßig zu den Patienten geht und deren Input ich in den multiprofessionellen Besprechungen sehr schätze. Also auch gerade vielleicht, wenn Menschen gar nicht mehr so viel sprechen können, ist aber Musik immer noch natürlich ein wunderbarer Weg, in Kontakt zu treten. Ich bin da kein Experte, aber das, was da sozusagen hineinkommt an Wissen in den Behandlungsprozess, das schätze ich sehr. Auch Kunsttherapie zum Beispiel, ist ja auch eher eine oft anthroposophische Wurzeln, hat eine wichtige Rolle in der Palliativmedizin, einfach weil es Menschen hilft.
Und was sehen Sie da für ein Potenzial? Also ist das noch weiter erweiterbar oder sagen Sie, nein, da ist jetzt eigentlich, da sind wir an eine Grenze gekommen, die wir einzuhalten bereit sind?
Jetzt hinsichtlich der Kunst- und Musiktherapie oder
Beispiel, ja, oder anderer Verfahren. Oder,
genau. Ja, ich bin da sehr offen. Also vielleicht auch mit einem Grund dafür, dass ich mich für dieses Nischenfeld wissenschaftlich interessiere. Ne? Das ist einfach, ich glaube schon, dass wir in der Palliativmedizin eine Offenheit haben müssen dafür, was dem einzelnen Menschen hilft. Ja. Und das entscheidet der. Und nicht wir. Ja. Und insofern bin ich erstmal grundsätzlich offen für alles, was der Mensch als hilfreich erlebt und würde da jetzt nichts ausschließen.
Ja. Ja. Viele der Menschen, die eben palliativ behandelt werden, sind unheilbar krank. Also es geht in Anführungszeichen nur um die Befindlichkeit, nicht mehr um das Überleben. Ich stelle mir das als sehr schwere Aufgabe vor. Wie machen Sie das mit sich aus?
Zum Glück muss ich das nicht nur mit mir ausmachen. Also wir haben ein ganz wunderbares Team am Palliativzentrum. Wir zügeln jetzt ins Bethesda-Spital ab Anfang 25 und sind da dann das Palliativzentrum im Bethesda-Spital. Und da haben wir sozusagen ein multiprofessionelles Team, Ärzte, Pflegekräfte natürlich, aber auch Psychologinnen, Psychologen, Sozialarbeiter, Kunst-, Musiktherapeuten, Physiotherapeuten und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, also ein großes Team. Ja. Und wenn es sozusagen, es ist manchmal schon viel Leid da, das ist klar, das gehört für mich auch in die letzte Lebensphase hinein. Also wir versuchen Leid zu lindern, aber wir können es nicht wegmachen. Das gehört einfach zur menschlichen Existenz dazu, glaube ich. Das können wir aber im Team viel besser tragen als ich alleine. Ja. Also ich glaube, es ist wirklich der Humor im Team, so als Ressource, würde ich sagen, die mir ganz arg helfen, damit umzugehen.
Ja, also ich stelle mir vor, da gibt es wie so eine Art Spanne, die Sie da aushalten müssen, nämlich sensibel genug zu bleiben und sich nicht zu verhärten und auf der anderen Seite sich da eben auch nicht überschwemmen zu lassen. Wie machen Sie das?
Ja, gut, also da könnten wir wahrscheinlich noch ein extra Interview drüber machen. Also ich finde es, ja, ich finde es immer wieder herausfordernd. Es gibt so unter Ärztinnen und Ärzten so dieses Sprichwort von der professionellen Distanz. Ja. Ich sage meinen Studierenden immer, in der Palliativmedizin geht es um professionelle Nähe. Einfach, weil natürlich Nähe, Zuwendung, Bezogenheit, das ist, was den Menschen am meisten hilft. Wenn ich da distanziert auftrete, dann kann ich einfach nur weniger hilfreich sein. Und es geht eben darum, trotzdem damit aber professionell zu sein. Mhm. Und das heißt, dass ich bestimmte Rituale zum Beispiel habe. Also wenn ich den Arbeitsplatz verlasse, dann hänge ich meinen Kittel beziehungsweise jetzt so meine Dienstkleidung einfach an den Nagel und gehe nach Hause und konzentriere mich bewusst auf andere Dinge. Also es hat auch was mit so einer gewissen Disziplin zu tun, zu sagen, jetzt ist ein anderes Leben dran.
Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war der Uniball-Podcast. Sie können das Gespräch auf Prime News, aber auch auf den sonst üblichen Podcast-Kanälen hören. Vielen Dank, Herr Bölke.
Danke.
Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.